Sag bloß! Der Schwäbische Alb-Podcast. Das Magazin Alblust und Schwäbischer Albtourismus nehmen Sie mit auf eine Reise über die Alb.
Herzlich willkommen bei Sag bloß, dem Schwäbische Alb-Podcast. Zu zweit begrüßen wir Sie. Ich bin Iris Goldack vom Reutlinger Generalanzeiger und dem Magazin Alblust. Und bei mir ist
Walter Knittel vom Donaubergland für den Schwäbische Albtourismus.
Mit neuen Gästen wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, heute wieder mit in unsere Heimat, die Schwäbische Alb, nehmen. Walter, spann uns doch noch ein bisschen auf die Folter.
Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Wir haben heute quasi einen fliegenden Koch mit seiner Frau bei uns. Die führen in einem Albdorf ein klassisches Dorfwirtshaus. Dieses ist in jahrzehntelangem Familienbesitz, ja fast jahrhundertelangem Familienbesitz. Und die beiden haben es erfolgreich zu einem bis heute sehr gut gehenden und beliebten Restaurant mit regionaler Küche weiterentwickelt. Wir klären mit Ihnen in dieser Folge, wie es denn dazu kam, aber natürlich auch, was es mit dem Fliegen, mit dem Kochen, mit dem Konditorhandwerk in Ihrem Betrieb so auf sich hat und was das Gasthaus mit Porsche zu tun hat.
Mit uns im Studio sind Peter und Claudia Weser, die gemeinsam das Gasthaus zum Adler in Leibertingen führen. Es liegt oberhalb des Donautals im Donaubergland. Walter kennt euch auch schon ein wenig. Wir haben uns ebenfalls auf ein Du verständigt. Ihr habt drei Kinder im fast erwachsenen Alter, zwei Söhne und eine Tochter, die natürlich auch schon kräftig im Betrieb mithelfen dürfen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Hallo.
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 Nun, Claudia und Peter, wir machen das immer so. Unsere Einstiegsfrage für alle unsere Gäste lautet erstmal an dich, Peter. Bist du Elbler oder Reichschmeckter?
Tatsächlich am Fuße der Alp. Ich bin ein gebürtiger Rohrdorfer. Das heißt, man ist ganz auf dem Donautal oben. Man ist so eher am Rande des Donautals groß geworden. Näher denn zum badischen Geniewinkel Meßkirch, denn zu der Alp.
Richtig. Und Claudia, du, bist du Elblerin oder Reichschmeckte?
Ich bin Elblerin. Ich bin aus dem Adler.
Sehr gut.
Lass uns ins Gespräch starten mit unserer Rubrik Blitzschnell. Dazu haben wir Wortpaare, die dem Prinzip Entweder-Oder folgen. Es läuft im Wechsel mit Walter. Seid ihr zwei bereit dafür?
Selbstverständlich.
Ja.
Okay. Dann, Peter, an dich. Bier, Wein oder Wasser?
Wein.
Claudia, Hauptgang oder Dessert?
Dessert.
Peter, kochen oder einkaufen?
Kochen.
Und Claudia, Chefin oder Chef?
Chefin.
Peter, wandern oder Segelfliegen?
Segelfliegen.
Aha.
Ja, Peter, das Gasthaus zum Adler in Leibertingen hatte lange Tradition. Wenn wir richtig informiert sind, hat der Hof, der damals der größte Hof der fürstenbergischen Herrschaft im Ort war und an einer wichtigen Straßenkreuzung lag, ja schon im Ende des 15. Jahrhunderts das sogenannte Schankrecht erhalten, also das Recht, Gäste zu beherbergen, zu bewirten und Bier auszuschenken. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die Geschichte eures Hauses?
Also die Geschichte ist für mich selbst total faszinierend, weil einfach auch die Zeugen noch da sind, die Zeitzeuge. Ist mir richtig bewusst worden, als wir einen alten Gewölbekeller renoviert haben, beziehungsweise von Bauschutt befreit und dann doch tatsächlich noch Fingerabdrücke im Lehm gefunden haben, noch Holzmaserungen gefunden haben, ein Feierabendsiegel und dann das Bewusstsein, dass da schon seit 1469 Leute in dem Keller gestanden sind, in dem jetzt aktuell auch steht. Das ist dann schon faszinierend. Und dann natürlich auch zurück, wir haben jetzt aktuell wieder ein Postschild gekriegt, wo der Adler drauf ist, wo dann auch der Hinweis gibt, warum das der Adler Adler heißt, einfach die Postkraftstelle, die damals in dem Haus auch beherbergt war, zusätzlich zu der Brauerei. Und natürlich, klar, auch die Familiengeschichte mit über 150 Jahren, die Familie Biselli drauf, die Chronik, die so weit zurückreicht und die viele Generationen, die in dem Haus auf die Welt gekommen sind und gestorben sind, ist also schon richtig enorm viel Geschichtspower.
Und Leibertingen und damit auch der Adler liegen nicht nur im Donaubergland, sondern auch mitten im Naturpark Obere Donau. Peter, ihr arbeitet ja mit verschiedenen regionalen Produzenten im Naturpark zusammen. Was bedeutet das für euch und müsst ihr da nicht teurer einkaufen als im Großmarkt?
Also ich muss mich ja überhaupt nicht verbiegen, um überhaupt mit Naturparkprodukten zu arbeiten. Oder eigentlich ist es der Naturpark, in dem ihr so aktiv agiert, Naturpark Obere Donau. Und mit den Lebensmittelerzeugern hat man eigentlich schon davor zusammengearbeitet und auch immer ganz zusammengearbeitet, weil der Gast bei uns toleriert es auch, honoriert es auch. Also man kann auch tatsächlich ein bisschen höher verkaufen. Und im Einkauf spielt sich so ab, dass du ja weißt, wem du das Geld gibst, wer dir die Ware bringt. Und dadurch hast du ein ganz, ganz lockeres Verhältnis dazu und würdest nie auf die Idee kommen, Preis in Frage zu stellen, sondern du weißt ja, okay, der Bauer braucht es, das ist ja sein Unterhalt und du gibst ihm es ja persönlich tatsächlich. Und das ist ein ganz, ganz anderer Bezug, wenn man jetzt über Konzerne bezieht oder über fremde Firmen, wo du dann doch eher auf den Preis guckst. Also das Direkte macht richtig Spaß.
Und das sind jahrzehntelange Traditionen jetzt schon auch bei euch, oder?
Gewachsene Kontakte, einfach gewachsene Kontakte. Und tatsächlich auch der Ruf, der einem vorauseilt. Also du hast auch mittlerweile Leute, die auf dich zukommen und dir auch Ware anbieten, die du bis dato gar nicht gekannt hast. Einfach, weil sie es auch gehört haben, oh, da ist einer, der interessiert sich dafür, der wird mir sowas abkaufen. Das geht vom Legehuhn, also vom Superhuhn, hin über Morchl aus Kolbingen, wo du denkst, okay, wer weiß jetzt, dass ich das ihm abkaufen will. Mhm. Und das ist natürlich sehr toll.
Aber was man oft hört, dann ist ja auch, dass bei regionalen Produkten oft auch Engpässe entstehen, Lieferengpässe.
Ja, aber die Flexibilität habe ich in der Küche, weil ich ja selber drin bin. Und der Gast gibt mir die Flexibilität auch. Erwartet keiner hundertprozentige Lieferfähigkeit, sondern sich jeder damit einverstanden, weil wenn du sagst, okay, ist abverkauft, ist nimmer da. Das schafft es keine auf die Speisekarte. Ich habe es auch schon gehabt, dass bei ihrer Schlachtung ein Rinderfilet übrig war und bin gefragt worden, ob ich das Rinderfilet nicht haben wollte. Und da gibt es halt nur das eine Filet, das geht dann auf Empfehlung raus und wer es kriegt, der kriegt es und der Rest hat halt Pech gehabt.
Ihr seid beides Köche, ja?
Ja, das
beide
genau.
Diesen Beruf ergriffen, gelernt und seid ins Ausland. Habt ihr da dann immer gemeinsam in der Küche gestanden oder wenigstens in einem Ort? Ihr wart da, glaube ich, schon zusammen, ne?
Ja.
Wir waren frisch zusammen. Ich habe meine Lehre gemacht und da war der Peter ab und zu zum Aushelfen. Und dann sind wir, wo ich mit der Lehre fertig war, zusammen auf Saison und waren dann immer so ein halbes Jahr an einem anderen Platz.
Ja.
Und haben da immer zusammen in der Küche geschafft, haben dort Halbpensionen unter uns gehabt. Oder das à la carte Geschäft und wir waren aber immer zusammen und fast auch auf dem gleichen Posten, sage ich jetzt mal.
Oh, okay. Also wirklich, ja. da kann man dann testen, ob es funktioniert.
24-7.
genau. Da lässt sich viel ableiten. Ja, und dann kommt ihr so aus dem, ihr hattet viele Stationen, ne? Nenn uns, Claudia, mal noch kurz ein paar Länder, in denen ihr wart.
Wir
waren
jetzt eben Schweiz, in Flims, Gaschurn, Fuerteventura, Irland,
wow.
Spanien.
Also europäisch ganz schön rumgekommen, würde ich sagen. Nord, Süd,
genau.
Warm, kühl, regnerisch, alles dabei gewesen.
Im Winter Skifahren, im Sommer ans Meer.
Ah, nicht schlecht. Hat schon was. So, jetzt seid ihr da so erfahren zurückgekommen, Peter, ne? Und dann Claudia als Tochter des Altadlerwirts, ja, kommt mit dem frischen Besen herbeigeflogen, du dabei. Und dann habt ihr alles auf links gekrempelt.
Nee, haben wir nicht. Aber tatsächlich ist sich ja der Historie bewusst. Der Adler war damals typisches Dorfgasthaus, wie es geführt worden ist. Und so haben wir das ganze Jahr am Leben gelassen. Natürlich sind wir mit unseren Restaurant-Ambitionen angekommen und wollten da natürlich auch die Klasse reinbringen. Musste natürlich auch. Für uns war klar, wir müssen von dem Haus leben können. Also nicht im Nebenerwerb geführt, sondern im Vollerwerb. Das macht einen riesen Unterschied, ob du ein Gasthaus nebenbei führst. Und dann haben wir das eigentlich recht sensibel übernommen. Also zunächst mal sensibel renoviert. Und dann haben wir gestartet als Restaurant. Ja.
Claudia, du bist die Tochter des Altadlerwirts oder des vorangegangenen Adlerwirts. Und du und ihr
das
habt,
darf man schon sagen. Altadlerwirt, der Anton ist das.
Das stimmt.
Ihr habt das Gasthaus übernommen von ihm und man übernimmt und man erbt ja Dinge mit und vielleicht auch Gewohnheiten mit, die einem so gar nicht vielleicht so dann ins neue Konzept so reinpassen. Zum Beispiel, es gab einen Stammtisch mit Männern im Dorf. Was habt ihr denn mit denen gemacht?
Ja, tatsächlich sind die schon immer die ersten Jahre gekommen und da war mein Vater auch immer voll dabei und hat Sonntagmorgen die bedient und auch unter der Woche, aber dann ist es halt leider so langsam ausgestorben, sage ich jetzt mal.
Ja, und der Stammtisch war uns ganz, ganz wichtig. Also im Vorfeld war der Stammtisch natürlich auch, was passiert jetzt hier? War uns ganz klar, dass wir den Stammtisch übernehmen und auch pflegen und hegen und auch lang weitergeführt haben. Eben gerade der Schwiegervater ist noch der gewesen, der immer komisch, wenn der Stammtisch auch da war, und hat ein Adlerwort weiterhin gegeben. ganz wichtig, dass auch der Stammtisch einen Ansprechpartner hat, dass da für den ersten Gast auch schon jemand parat steht, bis der zweite dann kommt. Und auch recht große Stammtische. Ja. Das war dann sehr schön und auch richtig angenehm. Und man hat auch mal Stammtisch festgemacht. Sie haben ihre Special-Bier-Preise gekriegt. Also aha, man hat da schon Wert drauf gelegt, dass das aber halten bleibt. Selbst schön. In der Einrichtung sind wir schon hergegangen und gesagt, wir möchten massive, schwere Holztische, alle Tische. Mhm. Auch wenn später eine Tischdecke draufkommt, es soll so sein, soll ein Gasthaus bleiben. Mhm. War so auch mein Bestreben. Mhm. Ein Gasthaus mit einer richtig guten Speiseküche. Und dann ist schon leider so sukzessive, aber die Entwicklung sieht man ja öfters in der Region, der Stammtisch immer weniger geworden.
Ja.
Man hat dann so, am Schluss hat man probiert, auch Einzelne anzurufen, selbst zu vermitteln, dass sie sich wieder treffen, dass sie zusammenfindet.
Ja.
Aber das hat sich auf nahe Null reduziert.
Ja, klar.
Was wirklich auch schade ist, weil es war wirklich auch Herzenssache.
Was, gell?
Naja, lebendige Gastronomie. Und mir hat es jetzt gar nicht gestört, dass man am einen Tisch Karte spielt und am anderen Tisch ein Fünfgangmenü isst. Das war so mein Plan, wo ich mich echt wohlgefühlt hätte mit. Ja, leider hat das mit dem Kartenspielen nicht funktioniert.
Okay.
Ja.
Wir haben eine Rubrik und die heißt Gefährliches Alpwissen. Und ich bin jetzt schon gespannt, ob ihr die Fragen von Walter beantworten könnt.
Na, erstmal an dich, Peter. Wie viele Landkreise und wie viele Gemeinden gehören zum Naturpark Obere Donau? Weißt du das?
Ja, die Landkreise kriegt man problemlos hin, oder? Es sind 4 in der Sache. Aber Gemeinde dürfte zwischen 50 und 60 sein. Schlag mich tot, ich weiß nicht.
Erstaunlich, man sieht deine Zusammenarbeit im Naturpark, sind 56 dann.
56, okay. Wow, lege ja reiz daneben.
Und Claudia, du backst ja auch gigantisch gute Kuchen.
Danke.
Vielleicht eine Frage, welche Zutaten braucht man denn für eine Donauwelle? Nur mal so als spontane.
Also da braucht man Butter, Zucker, Eier, Mehl, Kirsche, Backpulver, Vanille, Pudding, Butter, also Buttercreme wird gemacht mit dem Vanillepudding und Schokolade und ein bisschen Fett für die Glasur. Habe ich das Kakaopulver gesagt für den Teig? Kakaopulver noch im Teig.
Das hätte ich jetzt sonst auch angemerkt. Gell?
Genau.
Sonst gibt es keine Welle.
Genau.
Dann schwimmen die Kirsche ohne
so
Halt.
Genau.
Vielleicht liegt es da dran.
Ja, tatsächlich. Ja, ist die Donauwelle wirklich ein Kuchenbund bei mir immer missratet. Warum auch immer. Und das einer von Peters Lieblingskuchen ist.
Oh nein.
Und immer, wenn es ein Fest gibt, sage ich meiner Schwägerin Sina, sie soll doch bitte eine Donauwelle backen, weil sie das gut kann.
Okay. Ja, man muss nicht alles selber können. Ja. Bringt uns an der Stelle auf eure Tochter. Also das finde ich ja schon sagenhaft. Aber backen, ne? Also du bist keine Konditorin.
Nee, ja.
Du hast es im Zuge vom Kochen gelernt?
Vom Kochen, genau. Ich habe halt bei eurem Restaurant mehr den Patissier gemacht, also die süße Sache. Habe da dann viel backen, weil die auch Kuchen und Torte sonntags anbieten haben. Und haben dann bei uns, wo wir so frisch im Adler angefangen haben, sonntags immer einen Kuchen da gehabt. Und tatsächlich ist dann, während Corona war, mein Kuchenverkauf immer mehr geworden. Da habe ich das halt angeboten, weil die Leute haben ja nirgends mehr hin können zum Kaffee trinken oder so. Mhm. Und da ist dann das Kuchengeschäft auch mehr geworden. Und ich habe vor ein paar Jahren mit einer Freundin zusammen unser Nebenzimmer zum Kaffee umgestaltet, mit ein bisschen Deko und eben Samstag und Sonntag Kaffee und Kuchen. Und so hat sich das so etabliert, sage ich mal.
Ja, also man kann, glaube ich, auch sogar Geschenkle kaufen, gell?
Ja, das habe ich auch, genau.
Und eure Tochter ist letztes Jahr deutsche Juniorenmeisterin im Konditorhandwerk geworden.
Genau.
Ist richtig?
So ist es, ja.
Richtig?
Ja, genau.
Kriegt sie die Donauwelle gebacken?
Auf jeden Fall, die kriegt sie gebacken. Ja, die Karte ist gut.
Ja, Corona unliebsam, aber Walter, ne, da gibt es so eine Episode, ja, die da dazu passt.
In der Corona-Zeit war es ja ab März, 20. März 2020 war das ja brutal für die Gastronomie. Plötzlich das Geschäft abgeschnitten. Und wir haben ja im Donaubergland dann eine Aktion ins Leben gerufen, relativ schnell und spontan. Die Aktion Ehre Gasthaus, haben quasi die Bevölkerung aufgefordert, Gutscheine zu ordern in der Gastronomie, die auch gleich zu zahlen und dann aber später einzulösen. Und letztlich ging es ja auch darum, die Gastronomie zu unterstützen, damit da auch ein bisschen was reinkommt in der Phase, weil kein Mensch wusste, was da passiert. Und das ist das, was mir am Adler und am Peter natürlich besonders schätze. Er hat ja sich nur eine spontane Aktion dazu einfallen lassen. Bei ihm sind ja dann doch auch etliche 100 Gutscheine letztendlich geordert worden.
Gut und gerne, ja.
Und von daher hat er aber eine spezielle Aktion, die, glaube ich, jeden, der einen Gutschein bestellt hat, völlig überrascht hat.
Peter. Ja, war jetzt nicht nur meine Aktion. Tatsächlich haben wir uns beide so gefreut über das riesige Feedback, über, ja, dass die Leute so angetan waren und gesagt haben, jawohl, wir möchten die Gastronomie unterstützen, schickt uns Gutscheine, verschickt Gutscheine an unsere Bekannte. Also es waren wirklich auch 10 und 15 Gutscheine im Wert von 50 Euro, was da verschickt worden sind. Und das hat uns schon anfänglich so überrannt und so gefreut, haben gesagt, wir möchten den Leuten was Gutes mitgeben. Mhm. Die sind ja auch daheim, die hocken daheim und haben nichts zur Freude und denken das trotzdem so intensiv an uns. Und da sind wir auf die Idee gekommen und einfach jedem Gutscheinkäufer ein kleines Paket gemacht. Nicht nur den Gutschein geschickt, sondern einfach ein kleines Paket und haben da so ein 2 Portionen Schokokuchen, der sich auch mächtig etabliert hat mittlerweile als Claudias Schokokuchen, der gehört fix zum Haus, so einen Schokokuchen mitgeschickt, wo wir gewusst haben, der ist haltbar, der übersteht den Transport und hat dann eine kleine Poststation in unserem Restaurant aufgebaut, Verpackungseinheit, um wirklich der Lage Herr zu werden. Pakete packt, immer einen Schokokuchen, einen Gutschein, die Rechnung dazu, kleines Zettel dazu, vielen herzlichen Dank. Und habe das dann so verschickt, was denn tatsächlich zur Auswirkung gehabt hat, dass die Leute nachgeordert haben. Die haben dann gesagt, ey, schick doch noch so einen Kuchen nach Hamburg, schick noch so einen Kuchen nach Bremen, da habe ich eine nette Bekannte, schick noch so einen Kuchen in Schwarzwald. Also da war dann richtige Auftragslist, das ist dann tatsächlich zum Kleingewerbe mutiert, das Ganze, wo man gesagt hat, okay, jetzt wird es aber knackig hier. Also die ganze Familie muss dann mithelfen. Die eine habe backen, die andere habe verpackt, die andere habe etikettiert. Und so haben wir dann die Gutscheinaktion, die durch die Donau Bergland antreten wurde, hat bei uns also mehr als gefruchtet und war natürlich eine riesige Unterstützung in der Corona-Zeit, wenn du zum einen auch emotional, also nicht nur finanziell, sondern auch emotional, wenn du siehst, was du für ein Feedback hast, was da reinkommt.
Na,
und dann wirklich, wow. Und dann muss man tatsächlich nur sagen, die erste Öffnungstage ist schon auch der erste Gutschein wieder zurückgekommen und ist uneingelöst über den Tisch gereicht worden mit dem Kommentar, sonst hat es ja gar keinen Sinn. Und da waren wir total geflasht. Das war so, um Himmels Willen, wie gut meinen es denn die Gäste mit uns? Wie nett ist denn sowas? Ja.
Sowas funktioniert nur, wenn man vorher, glaube ich, wirklich sehr viel richtig gemacht hat und eben so eine Bindung aufbaut.
Ja, und tatsächlich, das muss ich nur dazu sagen, ihr und euer Ehepaar, so ein älteres Ehepaar, die kommen ein Vierteljahr geessen. Und jedes Mal, wenn die da sind, erzählen die mir von unserem Schokokuchen oder halt von meinem Schokokuchen, wie sie das über die schwere Zeit bei Corona tragen hat.
Ja.
Weil sie waren wohl beide auch echt krank und dann haben sie den Schokokuchen gekriegt. Und das war für sie so, wir machen weiter, irgendwie geht es wieder bergauf. Und ja, die haben da so ein richtiges Glücksgefühl, oder? Ja, das war so ihre Highlight.
Also den Schokokuchen könnte man als Medizin verschreiben.
Ja, genau.
Ich glaube auch.
Nee, wirklich. Immer Rezept. Wenn sie da sind, sagen sie das mindestens einmal, wenn ich am Tisch bin.
Eine Tube Albersalb und ein Schokokuchen.
Genau. Ja, ist echt schön.
Unglaublich, was manchmal mit so kleinen, ne, mit so einer Idee, was
war nicht geplant,
wie groß
war einfach
das
nur eine kleine Geste, die man mitgeben wollte und dass das dann so ausufert, war also total faszinierend. Ja, heute ein Marketing-Profi würde sagen, alles richtig gemacht, oder?
Ja,
aber also, es kam eigentlich von Herzen und nicht aus der Marketingabteilung.
Wobei ich ja noch sagen muss, wir haben ja eine Freundin, die ist leider krank und im Rollstuhl und die macht uns jetzt immer vor der Schokokuchen so besondere Deckel. Und dann verschicken wir auch am Muttertag oder an Weihnachten oder je nachdem verschicken wir Schokokuchen mit ganz tollen Deckel, wo sie bastelt. Also das sind dann immer ganz besondere Schokokuchen,
also
in der Geschenkverpackung.
Decke heißt, da wird was individualisiert hergestellt.
Genau.
Ne? Ja?
Ja.
Ist es dann so Marzipan? Oder?
Nee, ein Deckel, immer jetzt schon der Karton. Der Karton, sie bastelt dann was.
Ah, was?
Dann ist es ein Weihnachtsmotiv oder an der Fasnet ein Clown.
Toll.
Und so gibt es dann zu jedem Anlass der passende Deckel zum Schokokuchen.
Also Schokoladenkuchen wichtig, kommen wir zurück zur Küche und zum Kochen. Du bist im Slow Food Verzeichnis, ja,
genau, im Genussführer.
Im Genussführer. Ja, ja. Hast dich früh für den Weg, glaube ich, auch entschieden, so zu kochen?
Nie
einen
anderen gehabt.
Nie einen anderen gehabt, okay. Gehabt. Wie bist du denn mit Slow Food in Berührung gekommen?
Tatsächlich ist Slow Food auf mich zugekommen. Mhm. Also ich habe im wahrsten Sinne des Wortes mein Ding gekocht und immer so regional wie möglich und so nah wie möglich und auch authentisch. Auch in der Sache, keine Fertigprodukte, einfach selber das Schaffen, der aus dem rohen Produkt ein leckeres Essen zu machen, ist meine Kochphilosophie. Und dementsprechend musste ich mich null verbiegen, sondern Slow Food ist direkt auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mit in den Genussführer rein möchte.
Mhm. Testen die so wie Guide Michelin oder Gourmillot auch regelmäßig?
Sie haben ein Auge auf die. Und zwar sind die Convivium, die treffen sich und kochen ja auch selber, mhm, und gehen auch in die Gasthäuser als Gruppe, aber natürlich auch als einzelne Gäste. Und mir ist erst jüngst aufgefallen, als ich von Slow Food direkt einen Anruf gekriegt habe, weil ich eigentlich vermeintlich alles richtig gemacht habe. Ich habe nur einen regionalen Aal verarbeitet. Und der ist aber bei Slow Food so ein absolutes No-Go. Und da habe ich gemerkt, okay, die haben die auf dem Schirm. Und dann angerufen und gesagt, Aal geht überhaupt nicht bei Slow,
ehrlich?
Food. Also Slow Food, Genussführer und Aal, das ist so ganz zweierlei.
Funktioniert.
Da habe ich gedacht, okay, also die Jungs sind doch ja mit dabei. Ja.
Schieb noch kurz nach, warum Aal nicht geht.
Musste mir auch tatsächlich, also im Nachgang ist es einem klar, der Aal geht nicht, weil er nicht gezüchtet worden kann, weil er sehr, sehr stark gefährdet ist.
Ah.
Und selbst der regionale Aal, den wir hier haben, kommt ja aus der Saragossa-See, mhm, und sollte eigentlich auch dorthin zurück, um sich wieder zu vermehren oder vermehren zu können. Und in dem Moment, wo er natürlich bei mir in der Küche landet,
ja,
ist er zwar auch gut aufgehoben, aber vermehren tut er sich dann nimmer.
Das ist so. Schmackhaft, aber leider zu Ende jetzt,
jo,
mit dem Aal. Ne? Okay, okay, interessant.
Ja, aber jetzt sieht man ja, mit wie viel Herzblut ihr beide da dabei seid. Aber es gibt ja jetzt seit Jahren ein schleichendes Gastronomiesterben oder Gasthaussterben. In den letzten Jahren ist die Branche durch die ganze Krise zusätzlich unter Druck geraten und auch natürlich auf der anderen Seite immer deutlicher ins öffentliche Blickfeld. Zuletzt durch die Diskussion um die Mehrwertsteuersenkung. Das sind ja alles Diskussionen, die nicht spurlos an einem dann als Gastronom auch vorbeigehen. Hat man da irgendwann eine Lust weiterzumachen oder verzweifelt man an der Situation?
Nö, tatsächlich. Wir führen unser Gasthaus schon lange solide, kein riesen Wachstum, aber auch keine riesen Rückschläge drin. Also die ganze Krise, Euro-Einführung, Corona und so weiter, geht jetzt spurlos an einem vorbei, aber man hat doch einen sehr stabilen Gästekreis. Und gerade jetzt jüngst die Mehrwertsteuersenkung, oder, die ja schon lange herbeigesehnt worden ist, wenn man seine Zahlen selber im Blick hat und weiß, dass man richtig wirtschaftet und dass man auch die Kalkulationen richtig hat und dann Ende des Jahres eigentlich denkt, man muss Preisaufschläge machen, weil man sonst nicht wirtschaftlich arbeiten kann, dann nimmt man so eine Mehrwertsteuersenkung natürlich zum Anlass und erhöht, mhm, die Preise nicht.
Mhm.
Und das ist leider zu wenig kommuniziert worden, auch in der Presse, dass man gesagt hat, okay, es ist nicht zu Preissteigerungen gekommen. Es ist vielleicht auch nichts billiger geworden, aber es hat auch keiner die Preise hochgenommen in der Zeit oder recht wenig, oder?
Mhm. Mhm.
Und dann muss ich tatsächlich eine Aussage in die Politik gestroffen worden von unserem Kanzler Merz, der gesagt hat, es geht nicht darum, dass das Schnitzel billiger wird. Es geht darum, dass wir noch ein Schnitzel bekommen.
Mhm.
Und das war für mich so eine sehr, sehr treffende Aussage, wo ich sage, ja, die Branche muss einfach gestützt werden. Es ist viel im Argen und von dem her der richtige Ansatz.
Im Magazin Alplus im Heft 2 2013, also ist schon ein bisschen her, da hast du erzählt, dass ihr auch größere Veranstaltungen, Feste, Feiern außerhalb des Hauses beliefert, also catert und auch selbst serviert. Wie bekommt ihr den Spagat hin zwischen Restaurant, das ja meistens auch gut besetzt ist, und solchen Feiern?
Ja, tatsächlich ist es wunderschön. Wir haben einen ganzen Stall voll Freelancer, sage ich immer dazu. Eigengewächse, ehemalige Auszubildende, heute Geselle, teilweise auch in andere Berufe, die sehr, sehr gerne auch zum Caterer kommen.
Mhm.
Da kannst du deinen Personalstaat wieder zusammenrufen und bist dann doch sehr, sehr kampfstark. Also es ist, hat sich richtig etabliert und macht auch richtig Spaß. Vor allem macht denen richtig Spaß. Das ist so richtig toll, die freut sich denn und fragt auch schon an, wann ist das nächste Catering, wann dürfen wir wieder mit? Und dann geht's los mit einer Mannschaft zum Catering, ja.
Da gibt's eine richtig witzige Nummer zwischen euch zwei, ne? Also da gibt's ein Ringen um junge Nachwuchsleute, die einerseits sportlich, aber auch in der Küche und im Service zu gebrauchen sein.
Genau.
Walter, Peter, bitte da
ja,
Walter,
also,
erzähl
da muss
schnell.
Ich sagen, da war ich natürlich der Verlierer am Ende, weil
Qualität setzt sich durch.
Als Jugendtrainer im Fußball hat man ja wirklich dann seine Mannschaft beisammen und braucht die jeden Samstag zum Spielen. Und da war halt wirklich zwei, drei gute Jungs aus einer Familie.
Sehr schnelle.
Schnelle, die man wirklich gebraucht hat, um dann gegen den Nachbarclub zu gewinnen.
Oder gutes Catering auszuliefern.
Oder dann die Frage. Und oft war die samstags nicht da. Und dann habe ich gefragt, wo seid ihr? Und dann sind sie im Adler zum Kochen.
Ja, die Gegenfrage war von mir, hast du am Samstag Zeit? Und heißt, nee, ich soll Fußball spielen. Und sagt, ah, Kochen wäre wichtiger. Okay.
Das war dann wahrscheinlich halt bezahlt. Das ist der Hintergrund gewesen. Aber es war erstaunlich, dass ihr tatsächlich im Adler immer wieder junge Nachwuchskräfte gehabt habt, die ihr ausgebildet habt, sowohl in der Küche als auch im Service. Und oft hört man ja in der Gastronomie, dass man jammert, man hat keinen Nachwuchs. Und das klappt bei euch offensichtlich sehr, sehr gut. Wie macht ihr das?
Nee, tatsächlich. Als Glücksgriff hat sich ein Projekt von der Liebfrauerschule in Sigmaringen erwiesen. Die haben im Angebot gehabt, dass man während dem Abitur noch parallel zur Ausbildung als Koch machen kann. Sehr, sehr schönes Projekt. Da war ich auch von Anfang an dabei und involviert, auch um zu gewährleisten, dass die Ausbildungsinhalte eingehalten worden. War auch kritisch. Hat auch die Liebfrauerschule gewusst, dass da einer kritisches Auge drauf hat. Weil ich gesagt habe, Leute, es sollte nicht so sein, dass da nur irgendwelche Köche, denn wenn man Gesellenbrief dasteht, da sollte ja auch Fachwissen sein. Mhm. Und der Beruf ist doch sehr anspruchsvoll. Und da gilt schon, dass die Inhalte vermittelt werden. Und die Zeitvolumen waren sehr, sehr wenig. 6 Stunden im Monat, was da ein Schüler hätte in einem Betrieb sollen, wo ich gesagt habe, das ist sehr spartanisch.
Ja.
Aber die haben natürlich auch praktische Ausbildung in der Schule genossen.
Okay.
Und die waren doch auch gut. Und auch sehr, sehr gute Gesellenbriefe dabei rauskommen, auch heute noch, die sich, wenn man es im Vergleich hat zu den normalen Auszubildenden, sind es im Schnitt immer besser wie die normale Auszubildende. Also das ist tatsächlich nach wie vor gewährleistet, dass die Qualität der Ausbildung dann nicht leidet, weil es aber ein wesentlich längerer Zeitraum. Also die fangen mit 13 Jahren, geht es los in der Schule und da kommen dann wirklich auch Kinder und schnuppern am Sonntagmittag in der Küche rein.
Ja.
Dann bist du Patenbetrieb und nimmst dich der an. Und da haben wir eben gerade die Familie, die der Walter anspricht, ja, schlussendlich habe ich da alle 4 zum Koch ausgebildet. Das sind 3 Jungs und eine Mädel. Und alles 4 begnadete Köche, alles 1er-Kandidaten, alles sehr, sehr gute Abiturienten zudem. Also auch die schulische Leistung hat da keinerlei Schaden genommen.
Mhm.
Und allerdings auch alle weitergezogen. Also das sind zwar Köche, die haben ihre Kochausbildung, kochen auch richtig gern, haben aber natürlich weitere Ausbildungen gemacht, beziehungsweise Studien. Ja.
Ja, und der Fußball hat ja auch drunter gelitten.
Ja, der Fußball hat auch drunter gelitten, aber sie laufen immer noch schnell. Also.
Claudia, wie ist deine Erfahrung, wenn ihr Patenbetrieb wart mit den Schülern? Gib uns mal einen Blick. Gab es da was besonders Witziges, eine witzige Anekdote? Oder wie hast du die erlebt im Betrieb? Was dir dazu einfällt?
Ja, es ist ja tatsächlich so, die kommen ja wirklich schon als Junge, also so mit 13, wie der Peter gesagt hat. Und wie jetzt viele von denen sind da und waren jetzt 30 oder sind schon fast 30.
Ja, so lang.
Sind schon verheiratet oder wie auch immer. Und es ist halt wirklich so, die kehren dann wie zu der Familie. Weil, ja, du kriegst alles von ihnen mit, wie sie in der Pubertät sind und auf einmal wirklich erwachsene, junge Menschen sind. Ja, und es ist einfach schön. Und es gibt es auch öfters mal, dass sie eine Zeit lang nicht da sind und dann wieder kommen. Und ja, es ist einfach wie eine große Familie. Und da profitiert man schon sehr davon. Oder es ist halt einfach ein ganz anderes Arbeiten.
Ja, also erstaunt mich auch, ne, wenn du sagst, die kommen mit 13, sind mit 30 noch da, 17 Jahre, ich meine, das ist wirklich ein Wort, ja, wie lange die...
Absolut.
Da müsst ihr schon ein paar Sachen richtig machen, die so euch an euch zu binden.
Spaß.
Ja. Super.
Ja, also ein ernster Spaß, aber es ist durchaus, und das hängt ja auch damit zusammen, dass im Ensemble um den Adler rum ja auch noch einiges weiter geboten ist. Da passiert ja auch einiges, mehr als nur die Bewirtung von Gästen. Bei euch können die Gäste ja viel mehr erleben. Was bietet ihr neben der Kulinarik an bei euch auf dem Hof?
Also mein Papa hat ja nur eine Porsche-Traktore-Sammlung, also der restauriert alte Porsche-Traktore. Er hat bestimmt 50, 60 Porsche-Traktore ums Haus rumstau und hat auch extra jetzt eine Halle gerichtet, wo so richtig als Museum da steht. Ja, und das ist so seine Leidenschaft und das ist natürlich für die Gäste ganz toll. Da hat es auch schon öfters sein können, wir machen da einen Sektempfang bei der Porsche-Traktoren.
Mhm.
Dann brennt er noch Schnaps selber und mein Bruder hat jetzt das Whiskybrennen angefangen und hat auch noch ein paar so Longhorn-Rinder hinterm Haus stehen.
Mhm.
Ja, es ist einfach eine nette Attraktion, so zum Adler dazu.
So ein bisschen was noch rechts, links dabei.
Genau.
Ich glaube, wir haben noch unsere Rubrik Ergänzungssätze. Die würde ich vorschlagen, unbedingt, Walter, dass wir die jetzt spielen. Ist das okay? Dabei haben wir uns ein paar Halbsätze für euch überlegt. Und die legen wir euch quasi in den Mund und ihr sollt die vervollständigen.
Jetzt fangen wir mal mit der Claudia an. Alkoholfreie Sekkos oder Weine sind für mich?
Gleich gut. Tatsächlich trinke ich aber selber sehr wenig Alkohol und da finde ich das echt eine super Lösung.
Gehe ich total mit. Ich trinke mal mit Alkohol, aber auch immer mehr ohne und probiere aus und finde, da ist schon viel Gutes so Neues am Markt.
Ja, und es wird da wahnsinnig gut angenommen, muss man wirklich sagen.
Ja. Also wer den Trend verpennt, der weiß nicht.
Ja.
Ich kenne viele, die sich sträuben, aber es ist, glaube ich, der falsche Weg. Das setzt sich durch.
Ja.
Peter, ich würde als Gast einem Restaurant misstrauen, wenn?
Riese Auswahl, sofort verfügbar, immer verfügbar.
Mhm.
Und Claudia, die Diskussion um die Aufhebung von 8 Stunden Arbeitstagen ist für mich
ein Stück weit nachvollziehbar. Ja, weil es ist einfach schwierig zum 8 Stunden einhalten. Es wird bei uns ja auch öfters länger und es ist einfach, wie lange der Gast bei ihm sitzt und die Vorbereitung und danach wird er es aufräumen und es dauert halt alles, seit Zeit.
Wird euch helfen.
Ja, absolut.
Mhm.
So, Peter, ich weiß, du bist passionierter Segelflieger. Du kannst quasi hinterm Haus dein Flugzeug starten auf dem Segelflugplatz in Leibertingen. Bleibt eigentlich dir genügend Zeit für dieses aufwendige Hobby?
So aufwendig ist es denn gar nicht, wenn man mal den Schein hat. Ja, bleibt mir genug Zeit. Meine Claudia genehmigt mir immer einen freien Tag, um fliegen zu können, wenn das Wetter mitmacht. Und tatsächlich haben wir auch ganz, ganz tolle Mannschaft oben auf dem Segelflugplatz, die schon immer lauert, welcher Tag das ist denn diese Woche sein könnte. Also ist der Dienstag oder der Mittwoch, einer der Ruhetage. Und dann darf ich doch einen Tag zum Fliegen gehen.
Und was gibt dir das Fliegen?
Ah, das ist tatsächlich, beim Fliegen kommt man in einen herrlichen Flow. Speziell das Segelfliegen. Also erstmal das Entschleunigen. Unwahrscheinlich, wenn man auf den Segelflugplatz kommt und man sieht, dass das alles Step by Step geht und nichts überhascht und nichts miteinander. In der Küche hat man 5 bis 10 Produktionsschritte gleichzeitig vor sich auf dem Herd stehen. Und jetzt kommt man zum Fliegen, was heißt jetzt mal ganz langsam, ganz ordentlich, sehr strukturiert, nichts überstürzen, Sicherheit geht vor. Und es ist ein Verein, wir sind ja kein Betrieb. Und das war am Anfang richtig schwierig für mich, das Entschleunigende da oben zu akzeptieren.
Mhm.
Mittlerweile natürlich, du gehst hoch und bist sofort entschleunigt.
Mhm.
Schön, Step by Step, ein nach dem anderen. Herrlich.
Und Claudia, kriegst du denn auch einen freien Tag in der Woche und was machst du dann?
Kriege ich auch, natürlich, aber ich bin tatsächlich ab wo gern wenn rumwurschtelt, wo irgendwo im Garten das Unkraut zieht oder irgendwo was aufräumt oder ich bin immer so ein bisschen am irgendwas machen.
Ja.
Ich brauche das gar nicht so, dass ich nur nichts mache.
Ein fauler Lenz ist nicht.
Ja, bin ich nicht ganz
von oben bewacht.
Ja, genau. Also wenn ich dann einfach vor mir nachschaffen kann, ohne Stress, das ist für mich auch schon.
Auch gut. Ja. Auch für manchen auch Luxus.
Ja, ne? Ist
für
dich so.
Ist Luxus.
Ja.
Claudia und Peter, wenn man selbstständig ist und einen Betrieb führt, macht man sich ja Gedanken über die Zukunft. Ihr habt 3 Kinder, also neben der Laura noch 2 Söhne. Wie stellt ihr euch die Zukunft für einen Adler vor?
Frei.
Ganz frei, ja. Tatsächlich sind wir da ohne irgendwelche Erwartungen unseren Kindern gegenüber. Die sollen selber erstmal gucken, in welche Richtung sie gehen wollen. Und wir sind beide ja auch nicht so alt, dass wir selber denken, dass wir das noch 10, 15,
20, ich glaube 20 Jahre
weitermachen. Und darum lassen wir das Ganze einfach ganz entspannt weiterlaufen und dann werden wir sehen, was passiert.
Was die Zukunft bringt.
Also tatsächlich, ja, wenn man den Beruf als Hobby hat, dann wüsste man, was man aufhören sollte.
Ja. Die Schwäbische Alb ist ja riesig groß, von Geisingen und Tuttlingen im Westen bis nach Ellwangen und Schwäbisch Gmünd auf der Ostalb. Gibt es da für euch noch weiße Flecken? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt gemeinsam einen freien Tag, an dem ihr nicht rumkruschelt oder Segelfliegen machen wollt. Wo wollt ihr denn unbedingt mal hin auf der Schwäbischen Alb? Gibt es da ein Ziel, auf das ihr euch einigen könnt?
Im Herfahrer hat es wieder gesagt, ich schaffe es nicht, nach Münsingen zu gehen. Irgendwie haut es nie nah. Also das ist tatsächlich ganz in der Nähe hier in Münsingen. Und ich bin in der Ausbildung ja schon in Gammertingen gewesen, in der Posthalterei. Wir haben beide im Hirsch in Orpfingen gearbeitet.
Ach was.
Aber in Münsingen hat man es noch nicht geschafft. Also allein der Ort mit seinem Lager, oder? Wo du einfach sagst, einfach mal vorbeigucken, auch die Kulinarik dort, oder?
Ja.
Man hat es nicht geschafft.
Nee, waren wir tatsächlich nicht.
Also auch für dich, Claudia. Ja. Ja, da müsst ihr hin. Also da gibt es genug zu tun.
Unbedingt.
Unser nächstes Ziel.
Ganz super. Gut. Wunderbar. Vielen Dank euch für den Besuch bei uns und für das tolle Gespräch und die Einblicke. Und wir hoffen natürlich, dass ihr den Podcast auch hört.
Auf jeden Fall.
Noch besser ist abonnieren.
Ja, abonnieren ist das einzig Richtige. Ja.
Ohne Kosten ist das einzig Richtige, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Die nächste Folge kommt in 2 Wochen wieder, ist freitags immer in der Ausstrahlung und auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Und wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, reinhören oder noch besser auch abonnieren.
Sag bloß! Der Schwäbische Alb Podcast. Prozent Alb.
Traumhafte Ausflugsziele, außergewöhnliche Menschen, herrliche Fotos und tolle Restauranttipps. Lesen Sie die Alblust, das Magazin über die Schwäbische Alb. Jetzt im Handel und im Abo.
Lust auf einen Kurztrip? Rauf aufs Rad, rein in die Wanderschuhe. Die Schwäbische Alb überrascht mit Albtraufkante, Wacholderheiden und Streuobstwiesen. Zwischen Felsen und Höhlen warten Glücksmomente. Finde deine Outdoor-Auszeit auf schwäbischealb.de.